Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, ich möchte heute über einen sehr bekannten Text sprechen. Das ist angeklungen in der Moderation, der uns einerseits unsere große Verantwortung zeigt, andererseits zeigt uns dieser Text die Größe Jesus und dass er völlig genügend ist, dass wir sogar überfließen durch seine Gnade. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem letzten Kapitel, 28 ab Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, eine ganz einfache Frage. Wie steht es mit diesem Auftrag Jesu mit mir persönlich? Bin ich ein Zeuge Jesu? Kann ich erzählen von dem, was ich erlebt habe, oder ist das alles Tradition, weil wir seit Jahren und Jahrzehnten in die Gemeinde kommen und gehen und alle diese Dinge machen? Und ich möchte hier das verstanden, recht verstanden haben. Ich möchte nicht Druck oder schlechtes Gewissen erzeugen. Ich möchte, dass uns ein Blick für die Majestät, für die Größe Jesu gegeben wird, dass unser Leben wirklich von Grund auf verändert wird. Dass wir so erfüllt mit Freude, dass wir nicht anders machen können, als zu reden von dem, was wir mit ihm erlebt haben. Und ich sage es jetzt. Das Evangelium ist das Evangelium der großen Freude und das ist zentral. Und wenn wir das nicht erleben, wenn ich das nicht erlebe und wenn du das nicht erlebst, dann ist etwas schief. Ich weiß, das Leben ist oft schwer. Wir sind sündige Menschen. Es gibt so viele Dinge, die uns einschnüren, dass wir kaum atmen können. Aber was Jesus getan hat, ist größer als all diese. Und in diesem Prozess im Leben mit Jesus werden wir zwangsläufig, wie gesungen wurde, wir müssen abnehmen in diesem Prozess der Jüngerschaft, damit er zunehmen kann. Es geht nicht. Es geht nicht, dass ich immer mich durchsetze, meinen eigenen Willen lebe und dann erwarte, dass ich ein Zeuge Jesu bin. Paulus fasste das Christenleben nicht ich, sondern Christus in mir. Ja, ich möchte diesen Text in drei persönliche Fragen folgen. Erstens, bist du dabei? Zweitens, ist Jesus wirklich der Größte für dich im Leben? Das sind zentrale Fragen. Und drittens, führst du den Auftrag Jesu aus? Erstens, bist du wirklich dabei? Diese Frage müssen wir uns persönlich stellen, denn es heißt hier, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Das ist eine vollständige Zahl für eine Fußballmannschaft. Aber hier, eine Person fehlt. Die sind 12 gewesen. Wo ist der 12? Einer fehlt, Judas Ischariot. Es gibt 4 Listen der Apostel und in der letzten Liste in Apostelgeschichte 1 fehlt sein Name. Und nicht alle sind dabei. Einer fehlt. Bist du dabei? Was ist passiert? Wieso ist er nicht dabei? Und lass mich das so sagen, ich habe das vorhin erwähnt, wir leben in einem Weltsystem. Und ich meine nicht unsere schöne Erde, die der Mensch kaputt macht. Und das müssen wir uns unterstreichen. Wenn der Mensch ohne die Herrschaft Gottes in seinem Leben wieder alles zerstört, seine Mitmenschen und sogar unser schöner Planet. Wir leben ein Weltsystem, in dem Lüge also ganz oben, Lüge und Betrug stehen ganz oben. Gewalt, Tod, Tragödien, Böses, Kriege sind an der Tagesordnung. Wir lesen das eigentlich in den Zeitungen und hören es in den Nachrichten. Und wir sind auch als Christen damit betroffen. Seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist, das war nicht immer so, bei der Schöpfung nicht. Seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist, läuft die Welt und die Menschen amok. Weg von Gott, weg von Jesus Christus, weg vom Wort Gottes in die Selbstzerstörung. Der Mensch, der nicht Jesus Christus kennt und der Herrschaft Gottes, wird sich selbst und seine Mitmenschen zerstören. Auf kleinem Maßstab und auf globalem Maßstab. Und er wird noch die Erde zerstören. Gott sei Dank. Gott hat seine Grenzen. Wir können nicht die Welt retten, Gott wird die Welt retten. Und warum ist dieser Judas nicht dabei? Was ist passiert? Konkret. Wie ist sowas entstanden? Das ist so langsam. Und plötzlich ist eine Explosion da. Er war einer der 12 erwählten Apostel von Jesus persönlich. Er hat 3 Jahre sehr eng mit Jesus gelebt, Tag und Nacht. Er hat gepredigt. Er hat geheilt. Das hat Jesus den 12 Aposteln Vollmacht gegeben, zu heilen und über Dämonen. Er war sogar der Schatzmeister, so hat man ihn vertraut. Das Geld, die Kasse, war unter ihm. Er hat sie verwaltet. Und wir wissen, dass er bei dem Passamal zu der linken Seite, direkt neben Jesus saß. Ein großes Geheimnis. Wir können nicht alles ergründen. Wieso so ein Apostel zu einem Verräter wird. Aber es gibt Hinweise, die besorgniserregend sind. Zum Beispiel, er hat eine große Anziehung zum Geld. Er liebte Geld. Ich denke, wir sind alle sehr gefährdet hier. Ich kenne niemanden, inklusive meiner Person, der nicht denkt, ich könnte etwas mehr gebrauchen. Jeder hat seine besondere Sache, sein Steckenpferd. Ehre, Anerkennung von Menschen, Macht, Frauen, Sex, Pornografie. Und dieser Mann verkauft Jesus Christus für 30 Silbermünzen, damals ein Monatsgehalt etwa. Liebe Freunde, ich frage mich, wofür würdest du Jesus verkaufen? Vielleicht ist diese Frage dir nicht eingefallen. Mir schon. Und diese Gefahr fängt damit an, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir die kleinste, in Anführungsstriche, die kleinste Sünde verharmlosen, tolerieren in unserem Leben. Es braucht kein Mord, kein Ehebruch sein, sondern eine Kleinigkeit, wie Neid, wie jemand verachten, wie unversöhnlich sein, wie nicht vergeben wollen. Übrigens, der Apostel Johannes sagt uns in Kapitel 12 von seines Evangeliums, dass er von der Kasse gestohlen hat. Ich sage das und ich denke, ich brauche das nicht zu betonen, ich erlebe es bis heute und ich denke, du auch. Die Sünde, wenn wir ihr den kleinen Finger nehmen, wird sie uns total übernehmen und ruinieren. Und ihr dürft mich nicht missverstehen. Das bedeutet nicht, dass ich nicht fromm machen kann. In die Gemeinde gehen, Bibel lese, schöne die Sprache Kanaans reden kann. Wenn ich die Sünde Platz in meinem Leben gebe, auch die kleinste, wird sie mich überwältigen und zu einem Sklaven machen. Dieser Mann war auch nicht ganz ehrlich und transparent, aufrichtig, gerade. Wie kann man eigentlich so unehrlich, dass er Jesus mit einem Kuss verrät? Geheuchelte Liebe. Kennt ihr das? Ich frage mich selbst und euch. Wie schätzt du dich selber ein auf diesem Gebiet? Das ist wichtig. Im Laufe unseres Lebens mit Jesus fangen wir an, uns selber kennenzulernen. Die Erkenntnis Jesu, die Erkenntnis Gottes bringt selbst sehr gesunde Selbsterkenntnis. Er hat seine Berufung, hohe Berufung, einmalig verloren. Sein Apostelamt, sein Aufseheramt, wie Petrus sagt im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Und er hat sein Leben auf tragische Weise beendet. Sehr tragisch. Dass er nicht dabei geblieben ist. Unermesslich der Verlust. Und das braucht nicht immer so tragisch sein und so ganz alles verloren. Und es gibt Leute, die aufgehört haben zu glauben. Wir kennen sie alle. Wir haben sowas alle erlebt. Und fragen uns, wir sind erschüttert, wieso eigentlich? Und das Erste, was ich sagen will, dass wir äußerst vorsichtig Urteile zu fällen, auch über Judas nicht. Was in Judas war, die Sünde, sagt die Bibel, die Sünde wohnt in uns als Christen noch. Was in ihm war, ist in mir und in dir. Und was, das hat ihn veranlasst, das zu tun. Und kann das mich und dich zu solchen traurigen Dingen veranlassen? Beherrschen. Man ist unter der Macht der Sünde. Es gibt Christen, die nicht mehr mit Jesus gehen wollen, weil sie verletzt worden sind. Verletzt auch durch Christen und durch die Gemeinde. Ich kenne viele, wahrscheinlich du auch. Liebe Brüder und Schwestern, wie müssen wir hier die Worte Jesus so ernst nehmen? Wenn du im Clinch mit irgendeinem Bruder, einer Schwester, egal ob jetzt oder vorher oder nicht da, bitte bringe das in Ordnung. Weiche nicht deine Verschuldung aus. Du musst sie bekennen oder du wirst nur äußerlich Christ sein, ohne diese Freude und Enge zu Jesus Christus, die uns glücklich und frei macht. Bist du dabei? Hast du eine intakte Beziehung zu Jesus Christus oder bist du auf Abwege wie Judas und andere? Ich stelle die Frage anders. Erlebst du diese Freude, diese überwältigende Freude, dieses Glück, wenn du mit Jesus lebst, wenn du in Gemeinschaft bist mit ihm? Erlebst du das, was der Psalmist sagt, dass dein Wort ist mir viel lieber als Gold und Silber? Wie sonst sollen wir Zeugen sein, wenn wir sowas nicht erleben? Und ich sage das nicht zur Verurteilung, sondern ich möchte, dass ihr das Potenzial seht, was Jesus getan hat, wie umfangreich sein Werk ist am Kreuz. Und das für mich und dich als Sünder, dass seine Gnade groß, sehr groß und uns verändern kann. Ich frage mich und dich, ob wir ehrlich mit uns selbst sind und unsere Sünde beim Namen nennen können und tun. Buch der Sprüche sagt, wer seine Sünde verheimlicht, der wird kein Gelingen im Leben haben. Wir müssen sie bekennen beim Namen und verlassen. Und Jesus ist dafür gestorben. Er will uns vergeben, dass die Gemeinschaft nicht gestört ist. Also diese übrig gebliebenen 11 Apostel gingen, wohin Jesus sie bestellt hatte. Gott, er hat ihnen gesagt, am letzten Abend, bevor er festgenommen, ich gehe voraus, euch voraus nach Galiläa. Er wusste, was für Gebilde wir sind, wie unzuverlässig wir sind. Er wusste, sie werden alle weglaufen. Und der große Petrus, der wird dreimal ihm verleugnen, ehe der Hahn kräht. Ich frage mich, ich wollte solche Leute nicht haben, aber Jesus schon. Also sie kamen, diese 11, zu Jesus und einige fielen nieder in Anbetung. Ich frage dich, hast du diese Gefühle und diese Empathie für Jesus, dass du zu seinen Füßen fallen wirst, ihm festhängst und ihn dankst und anbetest, dass er dich so liebt, so vergibt? Es gibt andere, die haben gezweifelt. Man weiß nicht, was für ein Kreis das ist. Vielleicht war das der Kreis, von dem Paulus erzählt, in dem Buch, in dem Kapitel der Auferstehung, dass 500 Personen dabei waren. Aber trotzdem, wir werden geplagt manchmal durch Zweifel. Es gibt Leute immer in der Gemeinde, die aus irgendwelchen Gründen zweifeln. Sie sind geplagt, arme Leute. Und ich möchte sagen, dass Jesus trotzdem sich ihnen, diesen Zweiflern, geoffenbart hat. Er sagt, ich bin sanftmütig und demütig. Er sagt, kommt zu mir, alle, die ihr niedergedrückt und beladen seid, alle, die ihr geplagt seid von Zweifeln. Und das braucht keinen Grund sein zur Verzweiflung, sondern bitte, wenn du Zweifel hast, dann rede mit Jesus darüber und sage ihm, Herr Jesus, bitte, du siehst, wie ich an das und das und das zweifle, bitte. Nimm meine Hand, ich bin wie ein Blinder und Krüppel, nimm mich und bring mich zurecht. Die erste Frage, jeder für sich beantwortet, nicht für seinen Nachbar. Bist du wirklich dabei? Zweitens, ist Jesus der Größte für dich? Es heißt im Vers 18, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht oder Autorität, Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Hast du etwas von dieser Macht erlebt? Wir wissen, wir haben so wenig von Jesus erlebt. Ist Jesus für dich der größte Schatz, der Mächtigste? Kannst du mit Thomas sagen, der Zweifler, nennen wir ihn, mein Herr und mein Gott? Und es ist interessant, dass Jesus eine Verabredung mit diesen 11 Jüngern gemacht und jetzt hält er diese Verabredung mit ihnen und geht nach seiner Auferstehung nach Galiläa. Und er hält seine Verabredung und sein Wort. Und die Frage ist, ob du deine Verabredung mit Jesus auch hältst. Ich kann mich erinnern, dass mein Schwiegervater mal erzählt hat, er war im Zweiten Weltkrieg, dass er und so viele anderen waren in solchen Noten, Todesgefahr. Und die sagten, die beten, Gott, hilf mir, so werde ich dir gehören. Ich gebe mein Leben dir. Nachher haben die meisten das nicht gemacht. Hältst du deine Verabredung mit Jesus? Und Jesus sagt, mir ist alle, absolut alle, ohne Ausnahme Autorität im Himmel und auf Erden gegeben. Und ich möchte das etwas erklären. Jesus hat eine zweifache Autorität. Erstens, weil er der Sohn Gottes ist und Gott der Sohn. Er ist der Schöpfer. Jesus ist zugleich wahrer Gott und war Mensch und kam zu uns. Weihnachten. Und als Schöpfer dieses Universums, als Gott, gehört ihm alles. Man kann nicht mehr zu der Allmacht Gottes etwas hinzufügen. Johannes Evangelium, die ersten 3 Verse, am Anfang war das Wort Jesus und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort nachher, runter vom Johannes Evangelium Vers 14 und das Wort wurde Fleisch oder wurde Mensch. Oder ein Vers von Kolosser 1, das uns diese Majestät Jesu zeigt. Denn in ihm, in Christus, ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Wenn er ein Wort sagt, würde alles auseinanderbrechen. Er hält das All und uns auch zusammen. Er ist absolut souverän. Und Jesus ist Mensch geworden. Und jetzt als Mensch hat er diese Autorität bekommen. Ihr kennt die Geschichte, dass Gott sagte, als er den Menschen schuf, herrscht über die Erde. Aber die haben diese Herrschaft verloren. Die wurden versklavt. Und dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist, hat er nicht nur unsere Vergebung oder Errettung, sondern er hat das, was der Mensch verloren, wieder gewonnen. Als der letzte Adam und der zweite Mensch, hat er ein Ende gemacht, was Adam gebracht hat. Und er ist das Haupt einer neuen Gemeinde, eines neuen Volkes, die sein Wesen reflektiert. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns einfach ihm vertrauen, wenn wir in Situationen kommen, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen, verzweifelt sind. Lasst uns zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, dir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben, bitte hilf mir hier. Kein Mensch, nichts entläuft seiner Autorität und seiner Herrschaft. Auch kein Atomzucker dieses Universums. Und es ist erstaunlich, sogar Satan, ein Geschöpf von ihm, muss um Genehmigung, um Erlaubnis bitten, wenn er uns Christen antastet oder etwas Böses im Schilde mit uns vorhat. Petrus wurde gewarnt. Er sagte, Simon, Simon, bevor er Jesus verleugnet hat, der Satan hat euch erbeten. Er will euch sichten, wie man Weizen sieht. Und wir wissen von dem Buch Hiob, dass dieser böse, gefallene Engel, er hasste den Menschen. Er ist ein Menschenmörder und Lügner. Er wollte Hiob zerstören. Und Gott erlaubt ihm, nur das zu tun, was er wollte, und setzt ihm eine Grenze, die er nicht überschreiten durfte. Und deswegen, lass uns einfach zu Jesus kommen und sagen, Herr, ich habe das gelesen in deinem Wort, ich habe es gehört, ich bitte dich, öffne meine Augen. Die Augen des Herzens, dass ich das sehe, dass ich dir vertraue, ich will dir vertrauen. Und Jesus sagt, deine Haare und meine Haare sind auf den Kopf gezählt. Im Alter, wir Männer machen uns Gedanken, dass wir unsere Haare verlieren. Aber die sind gezählt. Er hat sie gezählt, hat alles in der Hand. Jesus hat alle Autorität im Himmel und auf Erden, im Sichtbaren oder unsichtbaren Welt. Wir wollen zu ihm kommen in der Not und ihm sagen, Herr Jesus, ich bitte dich, lass mich sehen, dass deine Worte wahr sind und dass wir solche Erfahrungen machen, die uns heben über den Druck des Alltags. Und darf ich mal das so sagen, wir können kein Vertrauen haben, wenn wir Sünde in unserem Leben tolerieren. Dann haben wir kein Vertrauen. Unser Gewissen verurteilt uns. Und wir können kein Vertrauen haben, das können wir nicht selber erzeugen. Wir müssen dieses Vertrauen durch die Bibel, durch Gottes Wort bekommen. Der Glaube kommt durch das Wort Gottes. Erstens, bist du noch dabei mit Jesus, meine ich. Zweitens, ist Jesus dein größter Schatz? Ist er ein Schatz für ihn? Oder irgendwie ein Name, eine historische Persönlichkeit, die keinen Einfluss auf dein Leben hat? Und drittens, führst du den Auftrag Jesu? Er sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles bewahren, was ich euch geboten habe. Keine Nation, keine Sprache ist ausgeschlossen. Und bei diesen Jünger machen, es genügt nicht zu evangelisieren, dass irgendjemand Christ wird und er bleibt eine Zeit hier und nachher sieht man nicht mehr. Das ist kein Jünger machen. Er hat selber Jünger gemacht. Die Bibel sagt, also Johannes Evangelium Kapitel 4, dass Jesus machte mehr Jünger als Johannes der Täufer. Dabei Johannes der Täufer hat eine Erweckung in ganz Israel ausgelöst durch seine Predigt. Das ist, was wir brauchen. Eine Erweckung, dass Jesus uns am wichtigsten wird. Das ist alles belanglos. Das ist alles verblasst. Und wir wissen, wie er diese 12 Männer zu sich genommen und mit ihnen 3 Jahre lang gelebt hat und sie zu seinen Jüngern gemacht hat. Und alle 10 von den übrigen 11, die haben ihn geliebt bis zum Tod. Auch Petrus. Er sagte, ich bin nicht würdig, dass ich so gekreuzigt werde mit meinem Kopf nach oben, bitte kreuzigt mich mit meinem Kopf nach unten. Wie sie ihn geliebt haben. Warum? Weil er sie so sehr geliebt hat und sie von dieser Liebe ergriffen waren. Wenn jemand ein Christ wird, echter Christ, dann hat er eine neue Schöpfung in sich. Gott macht eine neue Schöpfung an dem Christen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Mit total anderen Wünschen und einer anderen Disposition. Was ein Christ haben will, wenn er wiedergeboren ist, wenn ein Mensch wiedergeboren ist, er will Jesus lieben und ihm gehorchen. Das ist ihm am wichtigsten. Ich weiß, als ich zum Glauben kam, neu, ich musste den Leuten sagen darüber. Es war kein Zwang, keine Pflicht. Christen sind Menschen, in denen der Heilige Geist wohnt, sind Tempel des Heiligen Geistes. Und ich wünsche mir, dass wir vielleicht zum ersten Mal den Gedanken bekommen, dass wir eine Einheit mit Jesus Christus sind. Was Jesus für uns getan hat. Die Bibel spricht die Christen an als in Christus. Etwa wirklich so, in Christus etwa 65 Mal im Neuen Testament und in dem Herrn und in ihm, in dem Geliebten, 140 Mal etwa. Wenn du das Neue Testament liest, unterstreiche diese Dinge. Du kannst digital natürlich das sofort feststellen. Wir können keine Christen sein, wenn wir oberflächlich sind und wenn wir versunken in unseren eigenen Geschäften Tag und Nacht. Und das geschieht durch die Verkündigung des Wortes Gottes und dass der Heilige Geist das Wort Gottes verwendet, um uns zu verändern. Und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe. Alles. Nicht das, nicht Steckenpferde, alles. Die ganze Bibel. Paulus sagte zu den Ältesten von der Gemeinde in Ephesus, er sagte, ich bin frei von dem Blut, also ich habe keine Schuld an euch, denn ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes gepredigt. Er war 3 Jahre in Ephesus. Eine große Erweckung ausgebrochen. Und schreibt an die Römer, ich habe das volle Evangelium gepredigt. Nicht gekürzt. Nicht das, was meine Konfession denkt. Oder meine Gemeinde, oder mein Pastor, oder mein Lehrer. Und dazu, liebe Brüder und Schwestern, müssen wir in der Bibel leben. Und Gott sei Dank, das ist nicht etwas, was wir selber aus eigener Kraft machen können. Das kann ich nur bestätigen. Diese Freude am Wort Gottes treibt uns, dass wir noch mehr in diesem Wort forschen. Und wie der Psalmist sagt, ich liebe dein Wort mehr als Gold. Und es ist erstaunlich, wie Paulus so ein Verkündiger war, ein Lehrer. Er sagt, ihn, Jesus Christus, verkündigen wir in Kolosser 1, Vers 28, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren und jeden Menschen vollkommen in Christus. Er will, dass wir Christen nicht Babys bleiben, die nur an der Milch bleiben, sondern erwachsen werden. Wenn wir Jesus erleben, liebe Brüder und Schwestern, dass sein Leben, sein Wort treibt uns dazu, dass wir mit ihm leben wollen und ihn lieben. Dass wir sagen, wir können es nicht unterlassen zu reden von dem, was wir erlebt haben. Und natürlich, der Glaube hat Folgen, hat Werke. Wir werden nicht durch Werke gerettet, sondern durch Glauben an Jesus Christus. Aber dieser Glaube hat Werke. Wenn keine Werke da sind, dann ist der Glaube wahrscheinlich tot. Und eins davon ist, dass man getauft wird. Und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und bitte, bitte nicht die Karre vor dem Pferd stellen. So viele Menschen denken, weil sie getauft worden sind, im Wasser getauft sind, denken sie jetzt alles, wir haben die Fahrkarte zum Himmel. Die Wassertaufe ist eine Folge dessen, was ich erkenne, was Jesus für mich getan hat. Dass ich mit ihm gestorben und begraben bin. Und man zögert nicht, einen Toten zu begraben. Leider gibt es viele Christen, die meinen, sie sind erhabener darüber, als sich taufen zu lassen. Ich sage nur, Jesus hat es befohlen. Wir sollen alles tun, was er befohlen hat. Wir sind heute so eifrig, dass wir die Leute hinkriegen, dass sie sich taufen lassen. Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen sie belehren darüber, dass sie mit Christus gestorben sind. Und das geht nicht über Nacht. Wir brauchen Jahrzehnte, um erwachsene Christen zu haben. Ich lasse mal das mit der Dreieinigkeit hier, klingt die Dreieinigkeit, ich lasse mal das hier, dass Gott in 3 Personen ist, ein einziger Gott, aber in 3 Personen. Gott der Sohn, Gott der Vater, Gott der Heilige Geist. Schon die erste Seite der Bibel. Erste Seite der Bibel. Von dem hebräischen Wort für Gott, Elohim. Das ist ein Pluralform, ein Mehrzahl. Viele haben darüber einfach nachgedacht und sind zu keinem Ergebnis gekommen. Gott ist Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Ganz einfach. Ich verstehe das nicht im Ganzen. Und wenn wir das verstünden, dann wären wir selber Götter. Wie viele Dinge im Leben verstehen wir gar nicht. Ich helfe Schüler in Mathematik. Ganz einfach sein, verstehen sie nicht. Und ich muss gestehen, Ich bin dankbar für diese Schüler, weil sie bringen mich dahin, dass ich etwas erkenne, was ich nicht verstanden habe. Ich muss überlegen. Unsere Erkenntnis ist so ein Körnchen von dem ganzen Universum. Wer sich etwas auf seine Erkenntnis einbildet, hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen muss. Wir müssen alles bewahren und lehren, was Jesus, und das bedeutet Altes und Neues Testament zusammen. Welche Tragik für die Gemeinde heute. Ich erlebe es seit Jahrzehnten, dass das Alte Testament vernachlässigt wird. Die Christen haben keinen Zugang dazu, die meisten. Und ich wage es zu sagen, dass wer das Alte Testament vernachlässigt, wird das Neue Testament nicht so gut verstehen oder sogar missverstehen an manchen Punkten. Und das Neue Testament ist eine Fortsetzung des Alten Testaments. Ich bin manchmal, ich war so traurig, muss ich euch gestehen, als ich über diese Sachen gedacht habe. Deutschland, armes Deutschland, sage ich. Zur Zeit der Reformation waren jeden Tag Gottesdienste, mehrfache Gottesdienste. Warum? Weil die Leute, die Christen hatten Hunger nach dem Wort Gottes. Heute will man nicht das Wort Gottes hören. Und das waren Prediger von dem Format Martin Luthers. Die waren nicht Leute, die von gestern Christen sind, sondern die haben was auf dem Kasten, wie man sagt. Wie Martin Luther. Ich denke an USA. In USA haben die guten Gemeinden, die haben Sonntagsschule für alle. Alt und jung. Und die gehen die ganze Bibel systematisch durch in diesen Sonntagsschule. Dann kommt Gottesdienst vormittags und dann Gottesdienst abend. Und das sind Leute, die Pastoren dort, meines Erachtens, sind viel fähiger als hier. Bessere Prediger. Im Allgemeinen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Und dann natürlich haben sie den Mittwoch Bibelstunde. Das ist sehr nötig. Das darf man nicht vernachlässigen. Weil um Gottes Wort zu lehren, braucht man etwas Erfahrung mit Gott. Deutschland, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ist nicht mehr Land der Reformation, sondern Land der Deformation. Wir können nur schreien zu Gott, Herr, erbarme dich. Wir brauchen eine geistliche Erweckung, dass wir Jesus so lieben über alles und dass die Menschen dadurch zum Glauben kommen. Und wie glücklich, dass Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Welche Liebe, dass er uns nicht aufgibt, wie wir sind. Untreu und zuverlässig, kümmern uns um alles Mögliche, übersehen ihn. Wir müssen schreien, Herr, vergib. Danke, dass du so treu mit uns umgehst. Und dann bedenken wir, dieses Zeitalter, wie wir ihn jetzt erleben und darin leben, hat ein Ende. Und es gibt das zukünftige Zeitalter, wenn Jesus zurückkommt, als König und Richter, und er wird auf dieser Erde herrschen, als König. Und seine Gebote, und das und sein Wort wird maßgeblich für dieses Leben in dieser Erde. Er wird regieren mit einem eisernen Zepter. Und er ist König der Könige. Er ist der größte König. Er ist dessen würdig. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wie steht es bei uns um diesen Auftrag Jesu? Bist du noch dabei? Ist Jesus der größte Schatz, wirklich der größte Schatz für dich? Und führst du diesen Auftrag in deinem Alltag? Ich schließe ab mit diesem wunderbaren Verheißung, dass er in uns leben will und alles zu seiner Ehre bewirken will. Er will uns zu solchen Zeugen machen, dass andere zum Glauben kommen. Amen.